Momentan ist eine ganz wichtige Zeit. Es geht um die Aufarbeitung der Corona-Misere. Oder auch nicht. Die CSU spricht sich vehement gegen eine politische Aufarbeitung aus. Seltsame Begründung, die das fordern, haben ihr Urteil schon gefällt. Da klingt schon Angst durch. Die Öffentlich-Rechtlichen versuchen Aufarbeitung ausgerechnet mit den Verantwortlichen wie Ethikchefin Alena Büchs oder der Grünen Katrin Göring-Eckardt, die dazu sagte: Wie mit der Pandemie heute noch Stimmung gegen unsere Demokratie gemacht wird, besorgt mich. Die echten Kritiker der Zeit werden natürlich nicht eingeladen. So wird das nix und vergessen wird auch nicht einfach so. Mein Gast seziert die Corona-Zeit aus ganz besonderen Blickwinkeln und hat Vorschläge. Jetzt den Punkt, Preradovic. Hallo Dr. Ronald Billig.
Grüße Frau Preradovic.
Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Althistoriker, haben alte Geschichte und Philosophie in Wien studiert und haben schon in Ihrer Dissertation gelernt, offiziellen Quellen zu misstrauen. Nach einem Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sind Sie in die Privatwirtschaft gewechselt, mit Zusatzausbildungen in Marketing, Vertrieb und Personalmanagement. Sie haben in den Bereichen Vertrieb, Personalmarketing, Personalmanagement und Training gearbeitet. Unter anderem waren Sie Personalchef des Roten Kreuzes Niederösterreich. Außerdem sind Sie 2000 in den österreichischen Freidenkerbund eingetreten, heute Humanistischer Verband Österreich. Dort waren Sie lange im Vorstand, auch Vizepräsident, und haben dort auch religionskritische Artikel geschrieben für die vereinseigene Zeitung. Und Sie sind Buchautor. Ihr Buch heißt Pandemische Irrtümer, kritische Bemerkungen zur erfolgreichen Missionierung der Corona-Gläubigen. So, mit welchem Blick schauen Sie als Althistoriker auf diese Corona-Zeit?
Nun, als Althistoriker hat man sehr viel auch mit antiker Propaganda zu tun. Der Unterschied zur heutigen Propaganda ist nur, man kann die Dinge viel emotionsfreier angehen. Also was ich über antike Propaganda schreibe, regt heute fast niemanden mehr auf. Das ist bei anderen Dingen natürlich, die moderner sind, schon deutlich anders. Also man weiß einfach als Althistoriker, dass man grundsätzlich den Mächtigen nicht glauben kann. Es war immer schon so, dass Politiker versucht haben, den Menschen irgendwie Märchen zu erzählen, damit sie die in die richtige Richtung steuern. Ja, dass man in der Politik lügen muss, hat nicht nur Karl Lauterbach erkannt, sondern auch richtige Staatsmänner, wie zum Beispiel Themistokles von Athen. Der hat zum Beispiel als ein Silberbergwerk in Laurion entsprechend geliefert hat, hat er den Athenern aufgeschwatzt, sie sollten dieses Geld für den Ausbau einer Flotte nutzen. Mit der Begründung, wir brauchen das, um den Kampf gegen Ägina aufzunehmen. Also sozusagen eine Insel, die im Handelskonkurrenzkampf stand mit Athen. Und die Athener haben sich wahnsinnig gefreut und sich investiert gerne und gesagt, okay, wir investieren unseren Reichtum, um noch reicher zu werden, um diese Seeräuber praktisch in den Griff zu bekommen. Was Themistokles ihnen nicht gesagt hat in Athen, dass sich der Krieg mit dem Perserreich abgezeichnet hat, dass sie eigentlich vor einer der größten militärischen Konfrontationen der gesamten antiken Welt gestanden sind. Und auch einige dieser Menschen, die dort gestanden sind, vermutlich ihre Ereignisse nicht überleben werden. Das ist der eine Aspekt. Natürlich, also man ist sehr vorsichtig natürlich, also wenn Politiker irgendetwas sagen, man ist da schon etwas skeptisch, auch mit größerer historischer Distanz dazu. Das zeigt sich auch die Quellenkritik. Also als Althistoriker lernt man natürlich, Quellen grundsätzlich sehr kritisch zu betrachten. Einer unserer größten Vertreter, Karl Julius Beloch, hat einmal gesagt, dass ein guter Historiker glaubt man grundsätzlich nichts den Quellen. Ja, also man sollte grundsätzlich immer hinterfragen, wenn irgendwer etwas schreibt und eben genau überlegen, welche Motive stecken dahinter und nicht einfach irgendetwas abschreiben. Das ist der Unterschied eben zwischen einem Abschreiber und Propagandisten, einem Historiker. Historie heißt eigentlich nachfragen, genau nachfragen und erforschen, was wirklich dahinter ist. Ja? Das sollten auch moderne Journalisten tun, ja, wenn sie wirkliche Journalisten wären.
Ja, ist heute nicht mehr ganz so modern, dieses Nachfragen.
Ja, habe ich gesehen. Ja.
Ein ganz wichtiges Thema in diesem Buch ist die Propaganda. Und Sie sagen über sich, wer selber die Gehirne anderer gewaschen hat, merkt auch eher, wenn an sein eigenes Hirn Hand angelegt wird. Wie haben Sie denn Gehirne gewaschen?
Nun, wir haben zum Beispiel, wenn man zum Beispiel jetzt Werbefilme dreht, dann mit professioneller Beratung auch die entsprechenden Werbefilme gedreht, also wo natürlich auch genau diese psychologische Trigger angesprochen wurden. Man hat Interviews strukturiert zum Beispiel, also Interviews, die so gehalten werden, dass zum Beispiel jetzt auch Bewerber natürlich auch den richtigen Eindruck vom Unternehmer bekommen. Ja, das nennt man Employer Branding. Ja, also man versucht ein Unternehmen auch dementsprechend zu verkaufen. Was jetzt gerade für die Corona-Zeit vielleicht von Relevanz ist, was ich in dem Buch auch reingebracht habe, zum Beispiel die Akquisition von Akademikern. Mhm. Also Akademiker kommen sich ja unglaublich klug vor und glauben, sie wüssten alles. Ja.
Sie sagen ja, das ist die eigentliche Zielgruppe der Propaganda gewesen, die Akademiker, die Intellektuellen, die Gebildeten. Ja. Warum eigentlich? Also erzählen Sie mal weiter.
Ich erzähle mal so. Also gut. Also wenn zum Beispiel Akademiker für relativ unattraktive Jobs haben möchte, werden zum Beispiel Pseudo-Assessment-Center eingerichtet. Also Assessment-Center, kurz zur Erklärung, kommt erst im militärischen Bereich, ist ein Auswahlverfahren, um praktisch die besten Leute für einen Job auszuwählen. Also wenn ich eine Stewardess brauche, dann wird die rausgeführt, zum Beispiel am Flughafen, und dann mit Stöckelschuhen und engem Rock halt durch die Gänge durchzuspazieren, und man schaut sich an, kann die das? Liegt dir das überhaupt? Und Assessment Center, also ein richtiges Assessment Center soll wirklich die Besten praktisch auswählen. Ein Pseudo-Assessment Center dient dazu, den Bewerber den Job zu verkaufen. Also wenn ich zum Beispiel Akademiker suche, ist es zum Beispiel eine durchaus übliche Praxis, so ein Pseudo-Assessment Center zu veranstalten, wo es vor allem darum geht, den Bewerbern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Wenn ich im Akademikerbereich akquiriere, auch wenn es um den Jobbereich geht, weiß ich, dass ich eine sehr hohe Anzahl von Narzissten habe. Das heißt nicht, dass alle Narzissten sind, ja, aber ein sehr großer Anteil ist natürlich dabei, und ich möchte natürlich möglichst effektiv sein dabei. Und der fühlt sich dann meistens pudelwohl, wenn er sich eben dort präsentieren kann und zeigen kann, wie gut er eben ist.
Genau. Und warum waren die eigentliche Zielgruppe der Corona-Propaganda?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Organisation zu verändern. Ja, eine Möglichkeit ist der sogenannte Top-Down-Ansatz, also von oben zu beginnen, dass das Top-Management sozusagen beginnt, die Änderungen durchzuführen. Das ist ein wesentlicher Ansatz gewesen bei der Corona-Propaganda. Es wurde auch mit anderen Methoden gearbeitet. Ich beschränke mich mal aus Platzgründen auf das. Es geht vor allem darum, wenn ich jetzt so ein Konzept durchsetzen will, wie diese ganze Corona-Propaganda, brauche ich die Politiker, die das wirklich glauben. Also ich könnte all diese wichtigen Leute natürlich auch schmieren mit Geld, das ist aber relativ aufwendig und ist eigentlich keine gute Propaganda. Ja, abgesehen vom Kostenfaktor, wirklich gute Propaganda erzeugt Selbstläufer. Also Menschen, die genau von dem überzeugt sind. Ja, wie zum Beispiel bei Sekten, bei radikalen Sekten, die irgendwo auf Mitgliederakquisition gehen, brauchen in der Regel Leute, die das wirklich glauben, was sie dort auch vertreten. Ja, das ist der effektivste Weg, um das zu machen. Also ich brauche Politiker, ich brauche natürlich Journalisten, ich brauche Universitätsleitungen, Professoren und ich brauche auch die Lehrer. Das heißt, das ist eigentlich eine der ganz wichtigsten Zielgruppen und denen musst du auch diese ganze Corona-Geschichte sehr effektiv verkaufen.
Und das ist gelungen?
Das ist eindeutig gelungen. Ja, also das hat man gesehen, ein Bekannter von mir ist Lehrer, das war eine Katastrophe. Also von den Lehrern, man hat praktisch keine Chance gehabt. Also die Lehrer durch die Bank, ganz wenige Ausnahmen, haben das alles geschluckt und wirklich mit geradezu faschistoidem Ehrgeiz das auch wirklich durchgesetzt. Also die Kinder können wirklich leiden bei dem, was da zum Teil passiert ist.
Aber warum sind diese Akademiker anfälliger für diese Art von Propaganda als jetzt normale Leute?
Also es wurde von der Propaganda auch behauptet, also man sieht, wie viele Intellektuelle dabei sind, daher muss es ja richtig sein. Das ist ein ganz entscheidender Trugschluss, aber... Es ist nämlich so, dass grundsätzlich gerade die gehobene Schicht viel mehr zu verlieren hat als die Unterschicht. Also wenn ich schon auf der Universität bin, da kann ich es mir nicht leisten, dort außerhalb der Gesellschaft zu stehen. Mhm. Einem Bauarbeiter ist relativ egal. Ja? Wenn ich schon in dieser Gesellschaft drinnen bin, natürlich werde ich alles versuchen, auch vom Unterbewusstsein her, um nicht aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Ein zweiter Grund, warum das auch funktioniert hat, ist, dass nicht auch Akademiker und die Gebildeten eben auch höhere, sehr hohe narzisstische Neigungen häufig haben. Also wenn ich denen verkaufe, dass sie die Auserwählten sind, die Gebildeten, ja, die eben wirklich um die Gefahr von Corona wissen, die eben wissen, dass Impfungen wirklich wirken und schützen und dass sie praktisch den anderen enthoben sind, intellektuell und moralisch, dann fühlen sich dort pudelwohl. Und man hat ja auch gesehen, was da auch für Meldungen geschoben wurden zum Teil, wie zum Beispiel, ich habe mitgemacht. Also wie sich die in dieser Rolle wohlgefühlt haben, und ich glaube, denen tut es auch leid, dass das irgendwie vorbei ist, weil das war irgendwie die goldene Zeit sozusagen für diese Leute, wo sie richtig mal zeigen konnten, was sie so drauf haben.
Ich habe bei Ihnen auch gelesen, es gibt bei der Gehirnwäsche die Kalt-Warm-Technik. Was ist das?
Kalt-Warm-Technik kommt, also es gibt eine Soft-Variante und eine Hard-Variante. Also Soft-Variante wäre so ein typischer Werbespot. Angenommen zum Beispiel, man will Frauen ein Parfum verkaufen oder irgendeine Jeans, dann sagt man den Frauen, okay, bis jetzt war es so, dass dein Mann hat sich nach anderen Frauen umgedreht, ja, Wenn du aber unser Produkt kaufst, dann dreht er sich nicht mehr und dann bist du praktisch die Königin sozusagen. Ja? Also der Unterschied kalt-warm. Grundsätzlich versucht man natürlich, einen Kunden zu loben. Also das ist auch ein Grundprinzip im Vertrieb, den Kunden immer loben, weil gegen Lob kann man sich nicht wehren. Wenn ich mal was verkaufen will, muss ich mir zeigen, was er falsch gemacht hat. In der Hardcore-Variante, das ist, kommt zum Beispiel vor bei der Akquisition von Unternehmensberatungsaufträgen. Also wenn der Key-Account entschlossen ein gewisses Opfer ausgewählt hat, was gezielt gekeilt werden soll, dann schickt man nach einem Telefonanruf, was auch den richtigen Köder enthält, einen entsprechenden Vertreter hin. Und der wird dann dem Geschäftsführer dort erklären, dass er eigentlich ein Vollidiot ist. Ja, also dass er eigentlich nicht alles falsch macht, im Grunde genommen schon fast vor dem Konkurs steht, er weiß nur noch nicht. Aber, das ist praktisch das Kalte, aber das würde er ablehnen. Also wenn ich dem nur erkläre, wie schlecht er alles macht, wird er das Vertrauen verlieren. Daher kommen kleine Zuckern, aber das hast du brav gemacht, ein bisschen schwarze Pädagogik. Ja? Mhm. Und so kann ich Menschen, wenn ich das perfekt beherrsche, wunderbar steuern.
Ja, ich erinnere mich an das Video. Toll, dass ihr alle so, ihr Helden, ihr seid alle zu Hause geblieben auf dem Sofa.
Ja, ihr wart brav. Ja, gegen Lob kann man sich nicht wehren.
Ja, das stimmt. Und was ja auch irgendwie total interessant war, es hieß ja damals immer, es wird keine Lockdowns geben, alles Verschwörungstheorien, es wird keine Impfpflicht geben. Und dann gab es das doch alles. Ja, in Österreich Impfpflicht für alle, in Deutschland für bestimmte Gruppen. Und ich hätte eigentlich ein bisschen erwartet, dass das dann Aufschrei gibt, aber es gab keinen. Warum blieb der aus?
Das waren so psychologische Tricks aus dem NLP-Bereich, das sogenannte Pre-Teaching. Also kurz zu erklären, wo wird das angewandt? Und man versucht, einen Menschen auf etwas vorzubereiten durch die Nennung eines Begriffes, der meistens mit der Negation kombiniert ist. Also zum Beispiel im Personalmanagement wäre folgende Situation hier typisch. Der Geschäftsführer weiß, dass es Massenkündigungen geben wird. Es wird ein Meeting einberufen, wo erklärt wird, dass es keine Massenkündigungen geben wird. Das heißt, das Bild der Massenkündigung ist bereits dann im Kopf, wird vielleicht noch ein paar Mal wiederholt. Und wenn es dann soweit ist, hilft es den Betroffenen, die Situation leichter zu akzeptieren.
Ah, weil sie schon mal gehört haben.
Weil sie schon mal gehört haben, ja, das ist die Idee.
Und Negierungen werden eh nicht so gut aufgenommen im Kopf. Also insofern haben die dann mehr, nicht keine Massenentlassungen, sondern sie haben Massenentlassungen im Kopf.
Genau. Versuchen Sie mal nicht an einen rosa-roten Elefanten zu denken. Ist so ein typischer Spruch auch bei Vertriebsseminaren.
Ja. Ja, und was auch ganz interessant ist, in der Propaganda spielt ja das Feindbild eine große Rolle. Und auch da gab es ja gleich die passenden Personen, die Kritiker, die kritischen Medien, also im Grunde uns. Ja. Und wir waren dann schon irgendwie eingepreist in diese Propaganda als Sündenböcke?
Ja, also das ist, das nennt man Empörungsmanagement. Ich brauche immer ein Feindbild. Und die Feindbilder haben sich auch geändert. Wenn man das verfolgt in der Geschichte der Pandemie, war es so, ich glaube, zuerst waren es die Chinesen. Also Chinesen in der U-Bahn hatten oft ein schweres Leben. Also die bringen den Wuhan-Virus zu uns. Dann waren es, glaube ich, Jugendliche, die gefeiert haben irgendwo. Die sind schuld an der Pandemie. Dann waren es, glaube ich, die Freikirche, die gesungen haben in der Kirche, dann war die schuld. Und dann waren es, glaube ich, serbische und türkische Großfamilien, die Hochzeiten gefeiert haben. Und dann waren es die Ungeimpften. Und das wurde dann natürlich länger ausgesaugt. Ja. Aber man braucht immer ein Feindbild, so wie in der Religion im Grunde genommen. Ja. So wie eine Religion das absolute Böse braucht, ne, um einen Gegensatz herzustellen, ist immer bei normalen Propaganda der Fall. Ich brauche immer einen absoluten Bösewicht, um den anderen zu zeigen, wie gut sie sind.
Jetzt möchte ich mal zwei Sätze aus Ihrem Buch zitieren, die, glaube ich, ziemlich entlarvend sind für Propaganda. Ich zitiere: Das Genialste an dieser Technik ist aber, dass wir sofort jeden, der hier von Diktatur spricht, mit einem Satz mundtot machen können, nämlich in einer echten Diktatur könnte man seine kritische Meinung gar nicht frei äußern. Also bist du ein paranoider Schwurbler. Und ja, das war ein äußerst beliebtes Argument. Und jetzt noch was Perfides, ich zitiere weiter. Da Kritiker des Narrativs kaum die Möglichkeit bekamen, in den offiziellen Medien zu publizieren, waren sie gezwungen, auf andere, also alternative Medien auszuweichen. Und genau diese Handlungsweise wird dann aber von der Propaganda wiederum als Beweis für ihre mangelnde Seriosität interpretiert. Genauso ist es Wolfgang Wodak in der ZDF-Sendung Die Anstalt ergangen. Die haben ihn deswegen, oh, der ist ja auf YouTube, so haben sie ihn fertig gemacht. Also die Propaganda hat den Mitläufern gleich die Argumente geliefert. Das ist schon gut gemacht, oder?
Verdammt gut gemacht. Also ich darf zitieren den Dr. Roman Braun. Also ist einer der bekannten Psychologen auf Gehirnwäscheberufe, der in einem Interview mal gesagt, das ist ein Meisterwerk der Propaganda. Also handwerklich war das großartig gemacht. Ja. Ich habe einige Techniken erkannt, muss mich natürlich auch weiterentwickeln, weil mit dieser Massenpsychose hatte ich auch vorher noch nichts zu tun. Und es sind auch wahrscheinlich auch Bereiche, die aus dem militärischen Sektor kommen. Also es war wirklich auch für mich ein Lernprozess, das alles einmal zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Aber es war sicher, also ich hätte gern das Budget gehabt bei meinen Kampagnen, was die dort verbraten haben. Es sind sicher Millionen reingegangen. Es sind sicher einige Menschen sehr reich geworden damit.
Ja, wenn nicht gar noch mehr als nur Millionen. Wer weiß das schon. Ne? Sie vergleichen das Corona-Regime, und das ist natürlich auch ein Propagandastilmittel, mit Religion. Und eine Gemeinsamkeit mit Religion ist, es gibt nur eine, nämlich unsere Wahrheit. Welche anderen gibt es da noch?
Andere Wahrheiten?
Ja, nee, andere Gleichheiten. Ach so.
Okay, also Religionen zeichnen sich immer, also ich gehe vor allem auf die abrahamitischen Religionen, ich rede nicht von den Aborigines, das ist wieder ein ganz anderer Zugang, aber bei den klassischen Religionen, die wir kennen, die funktionieren nach folgendem Maß, nach dem Wunschdenken. Also Religionen sind meistens Abbilder praktisch der jeweiligen Gesellschaft. Mhm. Es werden Wunschvorstellungen projiziert. Das hat übrigens, wenn wir bei der alten Geschichte sind, schon der Dichter Xenophanes vor über 2500 Jahren erkannt. Er hat gesagt, wenn die Löwen Götter machen würden, würden sie wie Löwen aussehen. Und wenn die Rindviecher die Möglichkeit hatten, Götter zu machen, würden diese wie Rindviecher ausschauen. Bei den klassischen Religionen sehen wir sehr patriarchalische Konstruktionen, sehr narzisstische Gottheiten auch, wo eben zum Beispiel Frauen zum Beispiel eher schlechte Karten jetzt haben. Ja. Und in diesen Religionen wird natürlich auch, da gibt es heilige Texte und da gibt es dann auch praktisch Wahrheiten, die nicht hinterfragt werden können. Also jedes Hinterfragen wäre ein Akt der Blasphemie. Die Begründungslogik ist theologisch nach dem Motto, Gott will es. Bei der Corona-Religion sieht es natürlich dann so aus, dass praktisch die Pharmaindustrie, die Politik und auch die Medien festgelegt haben, welche Wissenschaftler oder auch Pseudo-Experten die richtige Wissenschaft verkörpern. Die haben eine Wahrheit ausgesprochen, die praktisch unhinterfragbar war. Und da hieß es dann, die Wissenschaft sagt. Mhm. Das war also von der Grundkonstruktion her eine wesentliche Parallele. Eine andere Parallele ist einfach dieser Glaube an Autoritäten, während Wissenschaft grundsätzlich skeptisch ist. Also in der Wissenschaft bin ich bereit, alles zu hinterfragen, auch meine eigenen Thesen. Ja? Wenn ich einen Aufsatz schreibe und eine radikale These vertrete, erwarte ich von meinen Kollegen, das hinterfragen. Also dieses grundsätzliche Hinterfragen ist bei Religionen nicht üblich. Bei Religionen habe ich eben Propheten und heilige Texte. Also wenn ein Prophet etwas sagt, dann kann ich schwer etwas dagegen sagen, weil er einen direkten Draht natürlich in die obere Etage. Genauso heilige Texte. Wenn der Text heilig ist, dann kann ich es auch nicht hinterfragen. So ähnlich ist es bei der Corona-Religion natürlich genauso. Das heißt zum Beispiel, Propheten wären zum Beispiel Christian Drosten. Da hat es oft geheißen, Christian Drosten sagt, daher ist das natürlich auch nicht zu hinterfragen. Heilige Texte wären in unserem Fall, glaube ich, eher die Faktenchecker. Also wenn oben drauf, dass es Fakten sind, dann muss es ja wohl die Wahrheit sein, sonst würde es ja nicht oben stehen. Ja? Das ist aber typisch für religiöses Denken und nicht für ein wissenschaftliches Denken. In der Wissenschaft würde ich das hinterfragen, ob das wirklich Fakten sind. Ein weiterer Faktor oder Übereinstimmung ist dieses dualistische Weltbild, diese Trennung in Gut und Böse. Davon lebt die Religion. Es gibt die Guten, die Auserwählten, dann gibt es die Sünder und den Teufel und das Böse. Habe ich bei der Religion, glaube ich, habe ich bei der Corona-Religion, glaube ich, am eigenen Leib erlebt, wie das so aussieht, wenn man der Böse in einer Gesellschaft ist. Ja. Also wo es auch, es gibt bei solchen totalitären Ideologien, gibt es nur schwarz oder weiß, es gibt kein Grau. Du musst dich genau entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Religionen arbeiten auch häufig damit, ihre Anhänger in Angst zu versetzen, oft mit apokalyptischen Szenarien. Also zum Beispiel, es wird nur mehr dann 3G geben, nämlich genesen, geimpft oder gestorben. Zum Beispiel ist eine apologetische, also ist eine natürlich eine apokalyptische Prophezeiung, ist dann nicht schwierig, wenn sie nicht eintreten. Das haben auch viele Religionen damit ein Problem. Was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch die Apologetik. Also Religionen haben oft eine Meisterschaft darin entwickelt, sich gegen Kritik zu immunisieren. Mit dem Hinweis, also zum Beispiel, das kannst du mit deinem menschlichen Verstand nicht erfassen, das ist eben die höhere Sphäre. Wenn sie heilige Texte haben, die nachweislich falsch sind, sagst du, das muss man im Kontext sehen. Ja? Immer kontextualisieren, sonst ist es komplett falsch interpretiert.
Ja, und die Gläubigen glauben ja eh und verteidigen ja ihre
Religion. Das gehört natürlich zur Psychologie auch dazu. Die Corona-Religion, finde ich, ist da deutlich primitiver. Bei der Corona-Religion, die Corona-Religion geht davon aus, dass sie die Wissenschaft an sich ist. Das heißt, jede Kritik daran ist wissenschaftsfeindlich. Und da sie Demokratie und Wissenschaft gleichsetzen, ist Kritik an der Wissenschaft dann auch gleichzeitig demokratiefeindlich. Und Demokratiefeindlichkeit heißt rechts. Daher, ihr die Corona-Religion kritisiert, ist automatisch rechtsextrem.
Ja, und selbst Erbsünde und Märtyrer haben ihren Platz in der Corona-Religion, habe ich bei Ihnen gelesen.
Ja, zum Beispiel, die Erbsünde ist ein geniales Konzept, weil ich praktisch nie sündenfrei sein kann. Bei Corona war es eben der PCR-Test, dass ich nachweisen muss, dass ich nicht krank bin. Also ist wahrscheinlich kopiert worden von der Religion, sie geben es vielleicht nicht zu. Märtyrer wurden verzweifelt gesucht. Da hat man einiges versucht, dass einige Impfärzte beschimpft worden sind. Okay, auch nicht gerade nett, aber mit Schneebällen wurden, glaube ich, Journalisten beworfen. Ist jetzt auch nicht gerade, würde ich zwar nicht machen, aber ist jetzt nicht, dass man als Gewalttätigkeit bezeichnen kann. Und dann kam eben der Fall von der Frau Dr. Kellermeier, die aufgrund von Drohungen aus diesem Pseudo-Impfgegnerlager, muss man schon sagen, eben dann in den Selbstmord getrieben wurde, höchstwahrscheinlich. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber diese Drohungen hat es auf jeden Fall gegeben und die Presse hat sich sofort darauf gesetzt und die Sündenböcke ausgemacht. Ja, die sind schuld. Das Interessante daran war eben, dass eine Kollektivschuld herbeigezaubert wurde und das von Menschen, die bei anderen Themen aber sonst immer sagen, man darf nichts verallgemeinern, zum Beispiel Migrantengewalt, dann ist es immer der Einzelfall. Ja? Also man sieht die Beliebigkeit der Propaganda. Ich kann mir es immer so drehen, wie man es braucht.
Und was ja auch so was Pseudoreligiöses hätte, war diese allgemeine Grußformel, bleiben Sie gesund. Also ich habe da immer gesagt, ja, vor allem geistig.
Das ist eine gute Antwort, das ist ja auch, wir sollten ganz auch mit Humor eben begegnen. Ja, ich habe mich auch in dem Kapitel, wo ich es mit Religion vergleiche, so ein bisschen in den Augenzwinkern zu sehen, weil ich mich natürlich auch darüber lustig mache. Ja, also gerade Humor ist eine wichtige Strategie, um auch Dinge bewältigen zu können. Wenn ich darüber lachen kann, ist das der erste Schritt, um es praktisch in den Griff zu bekommen. Ja? Also ich habe zum Beispiel lustig, auf die Masken tragen. Ja, also Religionen haben ja häufig den Sinn, Sexualität zu sublimieren. Und dieses Maskentragen hat einen klaren Bezug zum BDSM-Bereich gehabt. Ja. Dann kann ich mich, wenn ich selber mir eine Maske aufziehe, selber die Luft wegnehme, ist auch eine Form der Selbstfolterung. Und das habe ich an die Geißler im Mittelalter erinnert, die also auch sich schlagend durch die Straßen gezogen sind. Aber auch dieses Sadistische dabei, also auch anderen die Luft wegzunehmen durch eine Maskenpflicht. Ich habe mir dann wieder darüber lustig gemacht, aber auch gemeint, also eigentlich ist diese Corona-Religion so eine Art Sadomaso-Kult.
Ja, schön gesagt. Ja. Was ich auch sehr spannend finde, Sie lassen in Ihrem Buch in einem Kapitel einen fiktiven PR-Manager den ganzen Ablauf der Corona-Zeit vorhersagen. So alle Maßnahmen, jedes Propagandamittel erklären, um die Muppets, so hießen die da drin, zu überzeugen. Und das ist dann tatsächlich sehr schlüssig, muss ich sagen. Und dieser PR-Mann erklärt auch, warum man in Österreich als erstes eine allgemeine Impfpflicht einführen sollte. Und das ist jetzt nicht sehr schmeichelhaft für die Österreicher. Erzählen Sie mal.
Also mir ist einfach aufgefallen, dass also die Maßnahmen sehr unterschiedlich waren in den einzelnen Ländern und das auch mit der Mentalität zusammenhängen dürfte. Also ein Bekannter von mir wohnt in Serbien und der hat gesagt, bei ihnen geht es nicht, weil die gehen auf die Straße und wenn die auf die Straße gehen, die haben die Kalaschnikow irgendwo im Garten eingegraben. Das wissen die Politiker auch. Wenn ich in Frankreich sowas anordne, weiß ich, dass die Autoreifen brennen. In Schweden zum Beispiel, Schweden sind da sehr liberal, ein sehr sympathisches Volk, manchmal ein bisschen naiv, da ist das, hat das anders funktioniert, die mussten solche Maßnahmen gar nicht setzen, die haben der Regierung vertraut. Die Österreicher sind einfach dafür bekannt, dass sie sehr bequem sind. Also die Österreicher streiken kaum, im Gegensatz zu Italien zum Beispiel, die lassen sich relativ viel gefallen und die Österreicher sind auch keine Streikweltmeister, also auch keine Demonstrationsweltmeister. Also ich war vor Corona noch nie auf einer Demonstration zum Beispiel. Also es wäre mir nicht eingefallen, auf eine Demonstration zu gehen. Wenn die Österreicher allerdings demonstrieren, vor allem mit den Massen, dann heißt das wirklich etwas. Und ich glaube, mit dem hatte man auch nicht gerechnet, mit diesem Widerstand.
Und deswegen ist die Impfpflicht dann auch nie wirklich umgesetzt worden, wahrscheinlich, ne?
Also ich glaube, Sie haben schon gemerkt, dass das so in der Art nicht funktioniert. Geplant war es ganz offensichtlich. Das war für mich festgestanden. Sie haben ja schon auch eigene Beamte gesucht, also eigene Sheriffs, die das Ganze durchsetzen sollten. Also geplant war es für mich, das war auch sehr eindeutig. Aber der Widerstand war einfach zu groß. Also wenn es 20-25% nicht mitmachen und noch die alle dazukommen, die schon geimpft wurden, ja, aber gemerkt haben, es wirkt nicht oder schwerste Nebenwirkungen haben, dann hat man einfach gesehen, das funktioniert nicht. Und die Leute haben sich auch schon vorbereitet darauf. Also wenn man der Szene sich umgehört hat, die Leute haben gerufen, das kommt eigentlich auf sie zu, sie haben sich eigentlich vorbereitet wie auf eine Belagerung schon zum Teil im Grunde genommen. Anwälte wurden in Stellung gebracht und das hat man sicherlich mitbekommen, ja.
Ja, mein Anwalt, da wurde sogar der Teaser, also nur der kleine Aufruf, das Video woanders zu sehen, wurde gelöscht von YouTube.
Ah, schön.
Mit Dr. Brunner damals, ja. Ah. Da ging es nur darum, wie kann ich mich wehren, ja. gegen diese Geschichte. Ich erinnere mich, der damalige Innenminister, heutige Kanzler Nehammer, hat davon gesprochen, dass man es also Bußgeld zahlen soll. Und wenn man das Bußgeld nicht zahlt, dann wird man eingesperrt, und aber nicht in die normalen Gefängnisse. Ich erinnere mich noch so gut an diesen Moment. Ich saß in meinem Auto und dachte nur, was meint der? Lager oder was? Ja, also das war, sie waren schon sehr krass drauf. Also sie wollten schon mit Gewalt die Menschen einschüchtern, und dann ist das nicht ganz gelungen. Da habe ich dir so den Eindruck. Ne?
Ja, das denke ich auch. Also die Österreicher können stolz auf sich sein in diesem Fall. Ja. Sie waren besser als ihr Ruf.
Ja. Ja, aber was bei Propaganda, und das war ja auch unser Thema, auch ganz wichtig ist, oder was ganz wichtig ist, um eine Gesellschaft umzubauen und Kritiker einzuschüchtern, ist das Denunziantentum. Glauben Sie, dass Deutsche und Österreicher da besonders anfällig sind?
Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, aber ich denke schon, dass diese Autoritätenhörigkeit bei uns noch ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Ja, das hat vielleicht historische Gründe, auch zum Teil Österreich, dieser Katholizismus, ja, ein bisschen so dieses Duckmausertum, das ist bei uns natürlich ein bisschen stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Also der Autorität zu gefallen, dieser Wunsch ist bei uns schon stärker ausgeprägt. Und was mich überrascht, auch bei den Jungen vor allem. Bei den Eltern ist es noch verstanden. Also wenn ich an die Großelterngeneration so durchdenke, denke ich mal, okay, gut, die haben etwas andere Erziehung auch genossen, aber auch die Jungen waren sehr autoritätengläubig in dieser Zeit, was mir doch sehr viele Sorgen bereitet.
Ja, ich bin ja in Kärnten. Das ist ja eigentlich auch ein Bundesland, wo die sind ein bisschen aufmüpfiger als die anderen Österreicher, aber natürlich auch hier großes Gehorsam. Es gab allerdings auch in meinem Dorf doch einige, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, die sich dann dagegen gewehrt haben oder einfach nicht mitgemacht haben. Aber Sie sagen, die nächsten Propagandafallen sind schon aufgestellt. Wo sind die?
Also höchstwahrscheinlich Klima. Also ich denke, mit der Klimakrise. Klassiker. Es ist auch, die Analogie ist auch ziemlich offensichtlich. Ne? Also wenn man vom Corona-Leugner spricht und jetzt vom Klima-Leugner, es gibt nur eine wissenschaftliche Wahrheit, die nicht zu hinterfragen ist, ist eine sehr eindeutige Analogie. Und man merkt, dass die Propaganda immer weiter anläuft. Also die Hinweise, die vorher auf Corona waren, jetzt schon auf Klima umgemünzt. Also man merkt schon, in welche Richtung es gehen soll. Also Klima, glaube ich, ist ein heißer Tipp im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, genau. Im Grunde wird es auf alle großen Themen angewendet, kann man so sagen. Und das, was ja auch immer gesagt wird, aha, schau doch mal, der Corona-Leugner ist gleichzeitig der Klimaleugner und noch der Putin-Knecht. Also da siehst du ja, was für Verschwörungstheoretiker das sind. Man könnte natürlich andersrum sagen, das sind Menschen, die einfach nicht alles hinnehmen, sondern hinterfragen. So könnte man sagen.
Ich glaube auch, dass es keine große Überraschung ist. Also alle Menschen auf den Corona-Demonstrationen waren und wirklich mit offenen Augen dort mitgegangen sind, auch nur die Zuschauer, wer das gesehen hat, Diskrepanz gesehen hat, also zwischen dem, was auf diesen Demos passiert und dem, was die Medien daraus gemacht haben, der glaubt diesen Medien auch kein Wort mehr. Und das bringt natürlich, ja. Und da gibt es einen Analogieschluss, ja. Wenn mich die schon bei dem Fall derartig anlügen, wie schaut es dann bei anderen Fällen aus? Ja? Man wird einfach skeptischer. Und ich glaube, es hat schon einen gewissen Aufweckprozess auch in der Gesellschaft bewirkt. Nicht bei allen, aber eigentlich, glaube ich, sind da doch sehr aufgewacht dabei.
Ja, man hat auch den Eindruck, die Medien machen sich selber kaputt und hängen dann nur noch irgendwie am Startsäckel. Das wird sie am Ende wahrscheinlich nicht retten. Was ganz interessant ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sie sind ja, Sie kommen ja aus der säkulären Freidenkerszene, also einer antireligiösen Bewegung. Wie war denn dort die Einstellung zu Maßnahmen und Impfung?
Also uns hat es etwas überrascht natürlich, wir waren mit diesem Thema überhaupt nicht vertraut. Als ich damals Verantwortung hatte, haben wir uns ausgemacht, dass grundsätzlich, dass wir keine emotionalen Diskussionen in dem Verein zulassen, weil diese Vereine sind sehr spaltungsfreudig. Das ist meistens Menschen, die selber denken, sind auch meistens schwer zu organisieren. Richard Dawkins hat mal gesagt, also Freidenker zu organisieren, ist wie einen Sack Flöhe hüten. Ja. Also musste man sehr an sich aufpassen. Ich hatte selber auch noch am Anfang keine Ahnung, aber dann gemerkt, zu meiner Überraschung, wie schnell viele meiner Kollegen oder der Großteil meiner Kollegen auf das Narrativ der Regierung umgeschwenkt ist und geglaubt hat, da wirklich, sie könnten da wirklich effektiv mitreden. Und das war auch einer der Gründe für das Buch. Ich wollte eigentlich eine Artikelserie schreiben, mich genau mit dem Phänomen auch beschäftigen, was denn in den Köpfen dieser Menschen vorgegangen ist. Diese Menschen sind hochgebildet, überdurchschnittlich intelligent, sehr belesen. Und ich habe mich auch gefragt, warum hat das bei denen funktioniert? Und zwar wirklich in dieser Form. Und mein Ansatz ist der, auf der einen Seite war dieses Wissenschaftsnarrativ. Es war die komplette Gleichschaltung der Medien da, dass man uns eben dieses Regierungsnarrativ als die Wissenschaft verkauft hat. Da hat das allen Kanälen getönt. Mhm. Gleichzeitig wurden meine Kollegen aber auch sozusagen emotional genatscht. Das heißt, man hat dieses Feindbild aufgebaut, des Schwurblers, des Rechtsextremen, des religiösen Spinners und Esoterikers. Und diese Bilder sind durch die Medien gegangen. Also es wurden Propagandafilme im ORF gemacht, wo wirklich ganz spezielle Demonstranten interviewt worden sind. Ich habe Bilder in der Zeitung gesehen, wo ein Mann zur Demo gereist mit einem riesigen Kruzifix. Das war 5 Meter lang, das war unten mit Rädern, dass er es überhaupt hinschleppen konnte, um Corona wegzubeten. Wenn Sie als Freidenker und Säkularhumanist dieses Bild sehen, ist für Sie vollkommen klar, das ist nicht meine Gruppe.
Ja, aber als Freidenker hätte man vielleicht mal drüber überlegen müssen, ob alle so sind, hätte man das hinterfragen müssen und vielleicht mal irgendwo hingehen müssen. Also eigentlich sind das gar keine Freidenker, die Freidenker.
Ich glaube, das sind auch mehrere Faktoren im Hintergrund. Das sind vielleicht auch die Gruppierungen, mit denen man zusammenarbeitet, die vielleicht auch sehr, sagen wir, pharmafreundlich oder industriefreundlich eingestellt sind. Ich glaube, man hatte wirklich Angst, mit diesem Lager in Verbindung gebracht zu werden. Also diese mediale Propaganda war derartig emotional aufgeladen und derartig intensiv, das hat schon einfach seine Wirkung gehabt. Ja. Mhm. Und weil, wenn man denkt, auch wie alle anderen drauf sind, ja, wenn man sieht auch in der ganzen Gruppe, ja, den ganzen Publikationen, also auch in den Medien, die ich kenne aus dem Bereich, das war praktisch eine Linie, die vorgegeben wurde.
Ja, ja, klar. Und man hat ja auch gesehen, wie Abweichler behandelt wurden, ne? Frei nach Mao, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Sie sagen auch in Ihrem Buch, die Menschen denken bei Wissenschaft an das Ideal von Wissenschaft. Ja? Und wie unterscheiden sich denn Ideal und Realität da?
Also im Idealfall ist es so, dass in der Wissenschaft einmal Menschen über Dinge reden, die etwas von dieser Sache wissen. Die halten sich an gewisse methodische Grundsätze und versuchen dann im gegenseitigen Diskurs natürlich dann ihre Ergebnisse auszutauschen und undogmatisch praktisch einen Fortschritt in der Wissenschaft zu erzielen. In der wirklichen Wissenschaft weiß ich, dass meine Ergebnisse allesamt einem gewissen Zeitfaktor unterliegen. Die Wahrheit von heute kann ziemlich rasch der Blödsinn von morgen sein. Das ist natürlich schon auch eine gewisse emotionale Anspannung, die da dahinter steckt, wenn man weiß, ich habe vielleicht alles richtig gemacht, aber irgendein Kollege oder ein neuer Fund bewirkt, dass das alles für ein Fall für die Wissenschaftsgeschichte ist. In der Praxis sieht es so aus, dass auch in der Wissenschaft durch Machtstrukturen vorhanden sind. Ja. Also ich habe das gemerkt, zum Beispiel auch beim Studium, also ich habe genau gewusst, als Althistoriker, das Thema Religion sollte ich besser weglassen. Obwohl ich vom Schwerpunkt her nicht griechische Texte analysiert habe und historisch interpretiert habe, es hätte sich angeboten, nicht das Neue Testament auch sich vorzunehmen. Ich habe gewusst, ich werde kaum noch ein Stipendium bekommen und die akademische Karriere könnte ziemlich rasch beendet sein. Man hat in der Wissenschaft immer schon politischen Einfluss gehabt. Ja. Die Menschen waren immer schon abhängig davon. Und das merken ja auch einige unserer Kollegen jetzt, die an vorderster Front in den Universitäten stehen, was das auch bedeutet, wie leicht man da auch praktisch ausgebotet werden kann. Aber natürlich in der Praxis, Wissenschaft wird von Menschen gemacht. Ja. Und Menschen haben Emotionen. Da gibt es Feindschaften, persönliche, da gibt es wirklich regelrechte Kriege zum Teil untereinander und wo dann die Wissenschaft sehr leicht auch verlassen wird. Es ist auch so, das Ideal wäre, wenn eine bessere Argumente da sind, die neue Theorie sich dann durchsetzt. Das geht meistens nicht von heute auf morgen, sondern meistens muss die ältere Generation erst aussterben, die diese Theorie vertreten hat. Ja? In der Theorie sollte es so sein, wenn die besseren Argumente da sind, dann sagen wir, okay, das war's, wir haben ein neues Ergebnis.
Und man muss ja auch mal klarstellen, dass jemand, der sagt, die Wissenschaft sagt oder alle Wissenschaftler sind sich einig, grundsätzlich mal nicht recht hat. Ne?
Das ist auch ein Skandal. Ja, also wenn ich denke an meinem Studium, bin auch sehr gut in methodischen Fragen ausgebildet worden, weil es auch ein sehr kleines Institut ist. Also wir haben unsere Professoren sehr gut gekannt. Ja. Und da sieht man auch, wie unprofessionell hier gearbeitet wurde in der sogenannten Wissenschaft. Also meine These ist, auch jeder, der eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung genossen hat, kann über diesen ganzen Blödsinn, der uns hier als Wissenschaft verkauft wird, nur herzhaft lachen. Also ein Grundprinzip in der Wissenschaft ist es, bevor ich überhaupt ein wissenschaftliches Thema mich irgendwie dazu äußere, ist der allererste Schritt, den Forschungsstand zu eruieren. Ja? Was sagt die Forschung? Ja? Was sind die Kontroversen? Ja? Wenn ich das nicht gemacht habe, fehlt mir jegliche methodische Basis. Und man sieht ja auch bei unseren großen Wissenschaftspropheten, die in den Medien aufgetreten sind, die haben offenbar ihre Hausaufgaben nicht gemacht, weil der Konsens, den sie beschworen haben, den gibt es definitiv nicht. Das heißt, diese Menschen haben gezeigt, dass ihnen eigentlich jegliche methodische und fachliche Kompetenzen fehlt, um in der Wissenschaft tätig zu sein. Mein Wunsch wäre, dass all jene Menschen, die sich hier dazu geäußert haben und ein größeres Publikum irgendwas von der Wissenschaft erzählt haben, in Zukunft das Wort Wissenschaft bitte nicht mehr in den Mund nehmen mögen. Das wäre ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein großer Schritt für die Wissenschaft.
Ja, jetzt kommen Sie mir fast naiv vor. Aber wir müssen schon noch drüber reden. Jetzt, also Klima, Krieg, die Gesellschaft wird jeden Tag weiter gespalten, ja, und zwar möglicherweise mit einer gewissen Absicht. Aber wie kommen wir da jetzt wieder raus? Wie kriegen wir eine andere Gesellschaft? Realistische Vorschläge bitte.
Ich glaube, dass wir auch bei uns selber arbeiten, an uns selber einfach arbeiten müssen. Also ich sehe es auch im Corona-kritischen Lager, immer diese Emotionen sich aufgestaut haben. Ja? Also auch Reaktionen zu meinem Buch waren auch, also mit den Impfleuten reden wir nicht derzeit, das sind alles Verbrecher und so weiter, ist emotional alles verständlich. Nur jeder, der so handelt, muss wissen, das ist genau der Sinn der Propaganda. Die Propaganda möchte uns ja spalten mit diversesten Themen. Corona war der eine Fall, es werden ganz andere kommen. Wir haben Nahostkonflikt, Ukraine und so weiter. Das heißt, die Frage für uns ist, machen wir bei diesem Blödsinn mit oder sind wir intelligent genug, darauf zu reagieren? Und ich meine, wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass die meisten Menschen, die diesem Corona-Narrativ gefolgt sind, im Grunde genommen gar keine eigene Meinung haben. Sie wurden perfekt manipuliert. Ja, man konnte sich wirklich extrem schwer dagegen wehren. Also wenn man in dieser ganzen Propagandamatrix einmal gefangen ist, ja, ist es extrem schwer, da wieder rauszukommen, vor allem wenn man sich am Anfang gleich festgelegt hat. Aus dem Grund finde ich, sollten wir eben unsere Mitmenschen wirklich zugehen, ja, und auch Verständnis für ihre Position haben. Also ist die Frage, was passiert ist, natürlich, was diese Menschen wirklich getan haben, aber allein, dass sie das geglaubt haben, kann man nicht zum Vorwurf machen. Ich finde, man sollte mit den Menschen ganz normal reden und es wird auch einkalkulieren dabei, dass es ein längerer Prozess sein wird. Also das heißt, also die Nummer, die zu schlucken haben, ist nämlich eine ziemlich große. Dass sie auf einen Blödsinn reingefallen sind, ist für Menschen auch ohne großartige narzisstische Tendenzen eine Katastrophe. Ja. Sie haben medizinische Behandlungen an sich vornehmen lassen, wo sie vielleicht selber draufkommen, dass es vielleicht nicht so optimal war, also dieser Propaganda zu glauben. Und wenn Sie da mal einsteigen in dieses Thema, werden Sie auch merken, dass Ihr ganzes Weltbild vermutlich ins Wanken gerät. Dass die Welt vielleicht doch ein bisschen anders funktioniert, als Sie bisher geglaubt haben. Also ich denke, wir werden Menschen nicht mit Gesprächen auf einmal überzeugen können, sondern es geht darum, dass wir das auch vorleben vielleicht, eben die Toleranz in der Gesellschaft vorleben und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden mit diesen nötigen Hintergrundinfos, die ich versuche auch im Buch zu geben, dass man auch verstehen kann, wie das alles passiert ist, also mit welchen perfiden Propagandatricks hier wirklich gegen die Menschen gearbeitet wurde.
Und Sie sagen ja im Grunde auch die andere Seite, also vielleicht eher unsere Seite, sollte sich diese Propagandatricks selbst zu eigen machen, zum Beispiel durch Wiederholen, ne?
Genau,
Die
permanent
stetige
wiederholen.
Wiederholung, das Einhämmern.
Ständige Wiederholung oder auch mit der Semantik. Also ich schlage vor, dass alle, die sich in unserem Lager befinden, bitte in Zukunft konsequent von der Corona-Religion sprechen.
Okay.
Denn die Propaganda möchte uns erweismachen, dass die Corona-Religion die Wissenschaft sei. Wenn wir konsequent Corona-Religion sagen, zeigen wir, dass wir dieses Narrativ nicht akzeptieren.
Ja, Corona-Jünger gibt es ja auch schon. Davon wurde ja auch schon viel geredet. Das war, ja, also wir sollten unsere Botschaften wiederholen, nicht aufhören, nicht einfach aufhören und sagen, bringt nichts. Ne? Das ist ja, glaube ich, eh das Falsche. Irgendwann kommt die Aufarbeitung in 100
Auch
Jahren.
also wird kommen. Ich merke auch, man merkt, dass immer mehr Leute allmählich aufgeweckt werden, sozusagen. Ich meine auch, dass wir immer da hier auch die Aufklärung vorantreiben, ist, also nicht verstecken. Die Propaganda wollte sie nur verstecken und unmöglich machen, also uns mundtot zu machen. Und genau da dürfen wir nicht mitspielen. Wir hatten recht. Wir sollten jetzt nicht uns auf die Brust trommeln wie ein Gorilla oder King Kong. Wir brauchen uns nicht viel darauf einbilden, wenn wir keine Ahnung, wo wir überall reingefallen sind. Ja, bei dem Thema hatten wir vielleicht nur Glück. Wir sind alle nur Menschen und wir sind alle manipulierbar. Es gibt mehr, ich habe im Buch auch mehrere Vorschläge gemacht, natürlich, wie man sich auch artikulieren kann, friedlich natürlich, vielleicht auch durchaus satirisch zum Teil. Ich hatte auch bei dem Buchumschlag so meine Hintergedanken. Ja? Also Sie können dieses Buch natürlich, können Sie ganz normal zu Hause lesen. Ja, am Feierabend vor dem Kamin vielleicht. Ich persönlich würde empfehlen, das Buch in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Zum Beispiel im Zugabteil. Es könnte sein, dass Zugabteil sich ganz rasch leert und Sie alleine dort sitzen. Es könnte auch sein, dass Sie interessante Begegnungen haben. Ja, sich sehr interessante Gespräche entwickeln daraus. Es könnte auch sein, dass Sie vielleicht, wenn Sie die Partnerwahl nach pandemischen Kriterien durchführen wollen, dass hier eine gewisse Vorselektion, gemacht wird. Also, falls Sie das Glück des Lebens finden wollen, brauchen Sie auf jeden Fall mein Buch oder zumindest den Umschlag.
Sehr charmante Werbung, Dr. Willig. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihre interessanten Beobachtungen. Das macht diese unselige Zeit noch besser verständlich. Danke, dass Sie da waren.
Danke für die Einladung, ja.
Sehr gerne. Tja, Leute, Lasst uns die Methoden der Propaganda für uns nutzen. Einfach wiederholen, immer wieder sagen, bis es in den Köpfen drin ist. Erst wollen sie es nicht hören, dann ist es in dem Kopf drin und dann glauben sie es vielleicht oder sie informieren sich zumindest, denn darum geht es ja eigentlich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.